Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Hallo Patrick, herzlich willkommen zum neuen Perspektivwechsel heute.
Grüß dich, hallo.
Grüß dich. Wir starten wie immer. Wofür bist du denn dankbar?
Ich bin dankbar, dass Ferien sind und deshalb die Straße frei war und ich schneller ins Büro gekommen bin. Und du?
Ich bin dankbar, dass der Engelbergtunnel wieder eine Spur auf hat.
Oh, hat er.
Dass ein bisschen weniger Verkehr ist um mein Haus rum. Das war nämlich ätzend. Du hast uns heute den Perspektivwechsel mitgebracht, richtig?
Ja, ich habe einen Perspektivwechsel mitgebracht. Und zwar war ich vor 2-3 Wochen, war ich in Hamburg. Und das hatte bestimmte Gründe. Ich durfte vor dem Spiel Hamburg gegen Köln mit in die Kabine. Das war ein cooles Erlebnis und durfte ja die Ansprache vom Trainer mit anhören. Und das war so eine Überraschung für alle Spieler. Und als ich das damals gehört habe oder als ich angefragt wurde, da warst du ja sogar live dabei, als ich angefragt wurde. Und dann haben wir zusammen gesprochen, ja, okay, das musst du machen. So, okay.
Naja, so war deine erste Reaktion nicht.
Naja, aber die Reaktion war dann, okay, schon musst du machen am Ende des Tages. Und da, als ich dann in der Kabine war und ich dann bei 1-2 Spielern auch wusste im Nachgang, auch über Daniel zu erfahren, dass die sich jetzt nicht so darüber gefreut haben, dann war das für mich erstmal so unvorstellbar, weil ich irgendwie so dachte, ah krass, das ist doch eigentlich eine super schöne Geste und für alle was super
Man
Besonderes.
Man muss ja dazu sagen, dass jetzt vielleicht noch nicht so deutlich rauskommt, dass für jeden Spieler wurde jemand organisiert, der einem vermeintlich nahe steht.
Ja, ja, genau. Und ich durfte für Dani hinkommen oder wurde für Dani angefragt und dann so im Nachhinein zu hören, dass für viele Spieler das irgendwie sogar so kontraproduktiv war. Oder was heißt kontraproduktiv, aber die, für die das nichts gemacht hat, war irgendwie so erst mega schade, aber dann deswegen einmal Perspektivwechsel, erstmal überhaupt in eine Profikabine, so vor dem Spiel mit dabei zu sein, das ist natürlich erstmal cool. Und dann aber halt auch den Perspektivwechsel, dass einfach wieder, immer wieder Reminder, jeder bewertet es anders und jeder sieht Situationen anders. Und nur weil ich natürlich ein super enges Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Freunden habe, ist es vielleicht bei anderen weniger der Fall oder die können das gar nicht gebrauchen, so eine Emotionalität vorm Spiel oder so. Deswegen eigentlich war das super, für mich natürlich ein super schönes Erlebnis und Dani hat es mir gesagt, hat es sich auch sehr, sehr gefreut. Aber so die Perspektive einzunehmen, dass es doch dann für jeden nochmal ein bisschen anders wirken kann, war sehr, sehr interessant.
Mhm. Spannend. Danke fürs Teilen.
Ja, gern.
Wir haben heute ein neues Thema und ich darf mit einer Einstiegsfrage starten. Und die Einstiegsfrage ist ein bisschen anders, als wir sonst die Einstiegsfrage machen. Das ist mehr so eine Quizfrage sozusagen.
Gott, oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Was glaubst du denn, welcher ist der Fußballer mit den meisten verschossenen Elfmetern?
Ich weiß es. Ich habe vor kurzem ein Insta-Reel gesehen.
Nein, wir haben safe das Gleiche gesehen.
hast du geschaut, ob das stimmt?
Ja.
Echt? Okay, stimmt es, weil ich wusste, war mir nicht sicher. Also Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, der die meisten verschossen hat und demnach ist deine zweite Frage, wer die meisten getroffen hat.
Mann, ich hab's mir so cool überlegt.
Ist auch Cristiano Ronaldo, ne?
Ja, ist richtig.
Ja, siehst du.
Dann kennst du auch meine nächste Frage wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Wer ist der Spieler in La Liga mit den meisten roten Karten?
Ach so, ja, das mit Sergio Ramos.
Mhm.
Ja.
Und was ist meine Anschlussfrage daran?
Ich glaube, wenn man googelt als besten Verteidiger in La Liga, wer da zumindest ausgespuckt wird, dann wird Sergio Ramos ausgespuckt.
Gut.
Ach, wie geht es da noch weiter?
Ja, das andere hat nicht gestimmt, deswegen stelle ich diese Frage.
Okay, also du hast alle drei Thesen. Okay, ja gut, dann finde ich das schon mal gut. Ist ja auch für mich wichtig, dass ich mit den Informationen auch nach draußen, weil dir vertraue ich mehr als dem Video. Deswegen.
Ja, danke. Aber du wolltest trotzdem, dass ich sie überprüft habe.
Ja.
Genau, also zusammenfassend, die zwei Fragen. Cristiano Ronaldo ist der Spieler mit den meisten verschossenen Elfmetern, aber auch mit den meisten getroffenen Elfmetern. Sergio Ramos ist der Spieler aus La Liga mit den meisten roten Karten, aber jetzt weiß ich nicht, ist ja auch subjektiv, ne? Einer der besten Verteidiger aus La Liga. Was möchte uns diese Statistik denn sagen?
Ja, erstmal, dass man vielleicht Statistiken auch bis zum Ende anschauen sollte, sodass halt nicht jede Statistik irgendwie gleich direkt eine Aussage hat, weil wenn man jetzt einfach nur schauen würde, weil die meisten gehen immer nur vom Erfolg aus, dass man halt sagt, okay, wer hat die meisten Tore geschossen oder die meisten Elfmeter geschossen? Ja, Cristiano Ronaldo ist der Beste. Aber warum er vielleicht auch die meisten getroffen hat, ist, weil er ganz häufig auch gescheitert ist und ich glaube deswegen heutzutage so gut ist. Ich glaube nicht, dass er schon von Anfang an jeden Elfmeter immer reingemacht hat, sondern das ist einfach ein Prozess. Ich glaube, da gibt es ja auch so ein von, ich glaube,
Michael Jordan
ist doch dieses bekannte Zitat, ja, so dass er ganz, ganz viele entscheidende Würfe genommen hat und immer wieder versagt hat und das genau der Grund ist, warum er heute so erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist das, was du uns mit diesem Quiz sagen möchtest, oder?
Das ist richtig. Ich meine, zur Wahrheit gehört ja natürlich schon noch, dass solche Geschichten immer rückwirkend erzählt werden. Ne? Es gibt auch sicherlich viele, die haben genauso viele Fehlwürfe gehabt wie Michael Jordan und sind aber halt nicht in der NBA gelandet. Aber dann, also es geht ja nicht nur darum, so viele Würfe zu verwerfen, sondern weiterzumachen im Anschluss. Das ist ja quasi die Grundprämisse. Interessant finde ich übrigens auch, was hat Toni Kroos so im Schnitt für eine Passquote? Oder hatte?
Boah, ich glaube 96%.
Ja, so kommt drauf an, ja, 92, 94, 96. Das heißt ja aber auch, und jeder sagt ja Wahnsinn, überragende Passquote. Aber es heißt ja auch, dass 8 bis 6 bis 4% eben Fehlpässe sind. So, und darüber redet aber niemand, weil 92, 94, 96% Wahnsinns-Passquote ist. Aber gleichzeitig spielt auch ein Toni Kroos 4, 6, 8% Fehlpässe. So. Und die sind aber wichtig. Genau, also wie ihr vielleicht schon herausgehört habt, soll es heute ein bisschen ums Thema Fehler, Fehlerkultur, was gibt es für verschiedene Arten von Fehlern, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man Fehler macht, wie sollte der Umgang damit sein und, mal gucken, wo es uns hinführt. So, was ist denn deine persönliche Erfahrung, Paddy, mit Fehlern? Du selber als Spieler im Spiel, im Training, als Trainer, was kommen da für Gedanken?
Super viele. Ich spiele ja noch aktiv. Deswegen ist es ja ein stetiger Prozess. Das ist ja, nur weil ich jetzt 30 Jahre alt bin, heißt ja nicht, dass ich keine Fehler mehr mache. Aber ich würde schon sagen, dass über die Jahre hinweg, zumindest natürlich ist es auch so ein bisschen, was für eine Art von Typ bist du. Aber bei mir schon so geworden ist, dass ich ein Spieler geworden bin, der immer weniger Fehler macht. Und ich finde, das beobachtet man schon auch im Training.
Aber warte. Weil du besser geworden bist oder weil du weniger riskante Aktionen machst?
Teils, teils. Also einmal, weil ich besser geworden bin in vielen Bereichen und ich glaube, das ist schon auch jetzt im Fußball jetzt gesehen somit eine große Stärke von mir und das merke ich dann halt einfach im Vergleich auch zu anderen Sportarten. Jetzt, wenn ich irgendwie Padel-Tennis spiele oder so, da mache ich einfach noch viel, viel mehr Fehler, obwohl ich jetzt behaupten würde, dass ich von der Grundtechnik das gut kann, aber trotzdem mache ich einfach viel mehr Fehler, weil ich einfach viel weniger Erfahrung in dem ganzen Bereich habe. Und im Fußball ist schon so, dass aber auch auf Grundlage von dem, wie ich mich als Spielertyp entwickelt habe, auf Grundlage von dem, du hattest ja vorher schon ein Thema, so Statussymbol, dass ich einfach irgendwie ist immer so
das
Angst
war vor der Aufnahme, aber
ach so, ja. Sorry, ja, dann war das vor der Aufnahme, so Angst vor Fehlern auch schon immer so ein bisschen hatte, glaube ich schon noch ein Punkt, dass ich einfach nicht mehr so mutig spiele wie früher, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich in einer Mannschaft spiele, wo ich jetzt nicht der Führungsspieler bin. Das ist vielleicht auch nochmal, wenn ich jetzt, wir hatten es vorher auch im Off gesprochen, dass ich jetzt bei der zweiten Mal ausgeholfen habe, da spiele ich viel, viel mutiger wie bei der ersten. Aber in Anführungszeichen, weil ich es mir auch erlauben kann. Also wenn ich halt bei der ersten Fehler mache oder zwei Fehler mache, dann weiß ich nicht, habe ich halt zumindest das Gefühl,
was dann,
dann spiele ich halt nicht. Mhm. Wenn ich bei der zweiten das mache, dann ist es weniger schlimm oder hat es erstmal keine Auswirkungen.
Ist es so? Also ist das ein Fakt oder ist das eine Annahme?
Also erstmal meine subjektive Wahrnehmung hier. Ich kann jetzt nicht für die Trainer sprechen, aber es ist meine subjektive Wahrnehmung. Ob das einfach nur ein Gefühl ist, was mir vermittelt wird oder ob das Fakt ist, mag ich jetzt nicht entscheiden.
Mm, ja, aber da sprichst du auf jeden Fall was an, was ich mit dir gern besprechen würde. Und zwar, ist denn Fehler gleich Fehler oder gibt es vielleicht unterschiedliche Fehler, auf die man mal einen besonderen Augenmerk legen sollte?
Ja, also ich würde dich vielleicht auch nochmal getrennt sehen als Spieler oder als Trainer, weil wie gesagt, wenn ich jetzt in diesem Gefühl bin, dass egal welchen Fehler ich mache, das blöd ist, dann...
Aber da in dem Gefühl bist du ja, weil es dir so suggeriert wird.
Genau.
Also das ist ja was, was ich als Trainer meinen Spielern vielleicht beibringen sollte.
Genau, und also, wenn ich es jetzt aus Trainersicht sehen würde, dann gibt es auf jeden Fall für mich unterschiedliche Fehler. Also ich weiß jetzt nicht, ob gute und schlechte Fehler, aber für mich geht es zum ersten einmal darum, war es ein Intentionsfehler? Also war es jetzt zum Beispiel die Entscheidung, die falsch getroffen wurde? Also wollte ich einen Risikopass spielen, aber es war in dem Moment irgendwie schon zu? Oder also was war die Idee dahinter und ist der Gedanke eigentlich ein richtiger? Zum Beispiel, wir sagen, wir wollen mutig spielen, das war ein mutiger Gedanke, aber wurde halt schlechter ausgeführt, schlecht technisch ausgeführt, dann finde ich, ist das erstmal in Anführungszeichen ein guter Fehler, wo ich auch vielleicht erstmal auch im Coaching gar nicht erstmal auf den Fehler eingehe, sondern erstmal auf die Entscheidung. Okay, hey, geile, mutige Entscheidung. Und kann dann natürlich im Coaching auch trotzdem nochmal, okay, wie schaffen wir es dann, besser in der Entscheidungsfindung zu werden oder diese Entscheidung, die eigentlich richtig war, technisch besser auszuführen. Oder ist es ein Fehler, weil er halt einfach sich schlecht vorbereitet hat, irgendwie unkonzentriert ist oder sonst was, dann ist es vielleicht irgendwie kein guter Fehler. So, dann muss man da vielleicht auch eher reingehen und in Anführungszeichen nochmal kritisieren, den Fehler per se. Und dann zweitens finde ich auch noch entscheidend, und deswegen warte ich als Trainer auch gerne mal erstmal noch ab, bevor ich den Fehler oder die Situation direkt in Anführungszeichen bewerte oder coach, weil ich erstmal wissen will, wie wird damit umgegangen. Also wenn er jetzt zum Beispiel im Training den Steckpass spielen will und ich weiß, in der Spielform kommt es vielleicht noch 3-4 Mal vor, warte ich vielleicht erstmal noch ab, wie trifft er die Entscheidung beim dritten, zweiten, dritten, vierten Mal? Lernt er selber daraus oder muss ich da wirklich reingehen? Und zweitens auch der direkte Umgang. Also jetzt zum Beispiel, ich spiele einen Fehlpass und werde ich dann ängstlich, weil ich dann irgendwie keinen Ball mehr fordere? Oder fordere ich trotzdem noch die Bälle und will trotzdem noch die Bälle spielen? Weil dann ist es auch für mich nochmal ein Zeichen, okay, wie geht der Spieler selber auch mit dem Fehler um? Und kann ich dann als Trainer nochmal ganz anders für mich auch bewerten, wie ich dann damit umgehen und wie ich dann ihm helfen kann? Weil natürlich das Schlimmste ist, wenn er einen Fehler macht und in so einer Situation ist wie ich jetzt, was ich vorher gesagt habe, okay, hey, scheiße, ich habe Angst, Fehler zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fehlpass spiele ich jetzt erstmal den Ball nicht mehr. Aber eigentlich wäre es ja richtig, wenn die Idee ja die richtige ist und das ja eigentlich was ist, was der Trainer von mir sehen will, dass ich den Ball trotzdem spiele, ein zweites, ein drittes Mal spiele und beim vierten Mal kommt er vielleicht an. Und deswegen sind das vielleicht so Unterschiede zwischen, in Anführungszeichen, guten und schlechten Fehlern. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt so viel über Fehler auch die ganze Zeit sprechen, das soll ja schon auch das Thema sein, lass doch erstmal definieren oder klarstellen, was ist eigentlich ein Fehler? Qua Definition sozusagen. Wie würdest du das beschreiben? So, wenn du jetzt einem 5-jährigen Kind erklären müsstest, was ist ein Fehler? Der fragt dich, hey Paddy, was ist ein Fehler? Was ist das, wovon alle immer sprechen?
Fehler ist erstmal, dass ich vielleicht die Erwartung, die ich an die Aktion habe, nicht, also, dass ich die
dass
Erwartung...
Dass es nicht eintritt.
Genau, dass es nicht eintritt, was ich will, dass eintritt.
Genau, Punkt. Und das ist erstmal, nichts anderes ist ein Fehler. Und das war, glaube ich, für mich heute auch nochmal wichtig oder ist wichtig herauszuarbeiten. Ich habe mich damit jetzt auch wirklich nochmal, bin so in ein Rabbit Hole ein bisschen reingeplumpst, was da eigentlich neurobiologisch quasi passiert. Und das ist wirklich einfach nichts anderes als dein Gehirn ist ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, das arbeitet nur mit Vorhersagen. So entsteht ja auch Angst, weil das Gehirn sagt, oh, das ist wahrscheinlich gefährlich. Also die Vorhersage ist Gefahr. Deshalb ist die körperliche Reaktion Angst. So. Und das funktioniert ja auch im viel kleineren. Also, ne, die Gehirnvorhersage ist mein Pass kommt jetzt an. Und dann passiert es entweder Erfolg, Dopamin, Ausschüttung, Gehirn lernt, gute Aktion, wollen wir wiederholen. Oder mein Gehirn sagt vorher, der Pass kommt an, der Pass kommt aber nicht an. Aber also das Gehirn sagt, der Pass kommt an, dann bereitet es sich schon auf diese Dopaminausschüttung vor, dann kommt der Pass nicht an und dann passiert diese erwartete Dopaminausschüttung nicht. Und das ist das Signal, Verhalten nicht wiederholen. Wir müssen eine neue synaptische Verknüpfung herstellen, weil dieses Verhalten in dieser akuten Situation funktioniert nicht, weil wir haben nicht das Dopamin bekommen, mit dem wir eigentlich gerechnet haben. Also Synapsen, verknüpft euch neu. Wir brauchen hier einen neuen Lösungsansatz. Das heißt, ein Fehler, daraus lernen wir erstmal noch nicht. Sondern Ein Fehler gibt uns nur neurobiologisch, synaptisch die Möglichkeit, daraus zu lernen. So, es heißt jetzt nicht, es wird ja dann immer gesagt, macht Fehler, daraus kann man lernen, bla bla bla. Und ich finde ganz wichtig zu verstehen, nur weil ich einen Fehler mache, lerne ich noch nicht, okay? Sondern der Fehler gibt uns nur die Möglichkeit, Synapsen so neu zu verknüpfen, als dass wir beim nächsten Mal eine bessere Verknüpfung, also eine bessere Vorhersage treffen können für akut ganz genau diese Situation. Und wir haben, glaube ich, auch schon in einem vorherigen Podcast mal besprochen, dass hier mehr mit Lob, weniger mit Bestrafung, also im Sinne von, wir wollen Situationen kreieren, die funktionieren und die dann nachproduzieren und wiederherstellen und so weiter, weil dann das Gehirn checkt oder der ganze Bewegungsapparat versteht, so wollen wir das machen. Reproduziere bitte. Und genau das ist der Grund dafür. Also wenn wir quasi Erfolgssituationen herstellen, lernen wir in dem Sinne nichts Neues, sondern wir lernen, ah ja, diese Situation verfestigen wir, die reproduzieren wir, die ist geil, weil die gibt uns Dopamin. Wenn wir einen Fehler machen, lernen wir nicht nochmal machen, weil da fehlt uns jetzt das Dopamin. Wir brauchen eine neue synaptische Verknüpfung. Das Dümmste, was passieren kann, ist, dass diese synaptische Verknüpfung sagt, ah, ah, nie wieder machen, das wollen wir nicht, das ist nämlich, gibt kein Dopamin. Und das ist dann, wo der Trainer ins Spiel kommt. Was du gesagt hast, vielleicht erstmal beobachten, anschauen, bevor man direkt reingeht. Aber das ist im Kern das, was ein Fehler ist. Das Gehirn trifft eine Vorhersage, die tritt nicht ein. Erstmal nichts weiter. So, und jetzt können wir die Möglichkeit aufmachen, wie wollen wir denn diese Synapsen verknüpfen? Und da ist es ganz wichtig zu checken, was du gesagt hast, ne? Was war das für ein Fehler? War das ein Entscheidungsfehler oder war das ein Ausführungsfehler? Und meistens brauchen wir dafür ja schon die Wahrnehmung des Spielers. Ja, was ist denn deiner Meinung nach das Dümmste, wie ein Trainer mit Fehlern von Spielern umgehen kann?
Ja, wenn wir sagen, wir brauchen die Wahrnehmung des Spielers, die erstmal gar nicht reinholen, sondern erstmal draufhauen, so, dann meistens regen wir uns dann drüber auf, über diesen Fehler, und dann passiert genau das, was dann jetzt in dem Fall, was ich vorher als wo du die Einstiegsfrage gestellt hast, was mir subjektiv vermittelt, also was ich dann subjektiv wahrnehme, dass okay, scheiße, ich darf keine Fehler mehr machen. Und dann verhalte ich mich so, natürlich jeder Mensch ist unterschiedlich, aber dann verhalte ich mich natürlich so, dass ich dieses Gefühl nicht mehr bekomme. Und dann ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, weil wenn dann ich dann denke, okay, wenn ich dann keine Fehlpässe mehr spiele, mache ich alles richtig, super. Aber ich glaube, deswegen ist es zum einen das Dümmste, was wir mit einem auf eine Reaktion von einem Fehler machen können, ist direkt immer draufzuschlagen. Das ist, glaube ich, erstmal das Dümmste. Und dann ist, glaube ich, im zweiten Schritt auch das Dümmste, was wir machen können, ist nicht eine gewisse Erwartungshaltung auch mit den Spielern zu besprechen. Also, weil wenn, ich habe ja meine Erwartungshaltung, deswegen ist der für mich ein Fehler. Aber vielleicht ist der für den Trainer gar kein Fehler.
Für den Spieler meinst du?
Ja, ich habe jetzt aus Spielerperspektive.
Ach so, tschö.
Für mich ist dann ein Fehler, weil ich denke, das ist für den, wenn ich jetzt den Steckpass spielen will und dann vielleicht auch gar nichts gesagt wird, denke ich, ach scheiße, das war ein Riesenfehler jetzt für einen Trainer auch, aus dem seiner Sicht. Aber vielleicht ist dem seine Erwartungshaltung ja, dass ich mutig nach vorne spiele. Also als Erwartungshaltung oder Ziele gemeinsam auch zu besprechen, glaube ich, ist auch super wertvoll, um in diesem Fehlerbild auch als Spieler sich klarer zu werden.
Genau, weil dann machst du ja nichts anderes, als die beiden Erwartungshaltungen erstmal abzugleichen.
Genau.
So. Und so, erst dann kann ja überhaupt ein Fehler qua Definition gleich entstehen. Weil sonst passiert genau das, was du sagst, ne? Der hat Erwartung A, der hat Erwartung B. Deswegen ist für den einen Fehler und für den anderen aber vielleicht überhaupt gar nicht.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz häufig, warum es so viele Spieler in einem Mannschaftskonstrukt auch unzufrieden sind. Jetzt, egal ob es jetzt im Fußball, Handball, Basketball oder sonst was ist, wenn sie nicht spielen. Natürlich ist es super schwierig, als Trainer jeden zufriedenzustellen. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich, eine hundertprozentige Zufriedenheit für alle zu bekommen. Aber ich glaube, dass es sich Trainer auch selber so schwierig machen, genau aus solchen Punkten, weil wenn wir diese Erwartungshaltung, und das passiert ja nicht einmal, sondern immer mal wieder während der Saison, immer mal wieder abgleichen und die Bilder des Gegenübers abgleichen, dann schafft man es auch, ein Verhalten zu bezwecken, was ich als Trainer möchte und wo dann auch der Spieler irgendwie was hat, wo es greifbar wird. Und dann ist natürlich immer noch eine Sache, okay, wie gehe ich damit um, und ist fair, kannst du es dann vielleicht eh nie richtig hinbekommen, aber ich kann die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen und ein Verständnis schaffen. Das ist ja auch das, was die meisten Spieler fordern. Ich will wenigstens dass man ehrlich ist und ich in Anführungszeichen gesehen werde. Ich glaube, das ist ein riesen Punkt, wo wir jetzt nochmal in eine andere reingehen. Aber was ich mir gerade für eine Frage gestellt habe, als du das Ganze neurologisch auch nochmal so aufgezeigt hast, weil ja irgendwann, du sagst es ja, so Dopaminausschüttung und das wollen wir wieder empfangen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil irgendwann bezweckt ja, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber dieselbe Handlung vielleicht nicht mehr dieselbe Dopaminausschüttung, weil also irgendwann, wenn du jetzt das erste Mal irgendwie einen Delfin siehst, macht es viel mit dir. Wenn du das 12. Mal einen Delfin siehst, macht es vielleicht nicht mehr so viel mit dir. Und so ist natürlich auch, wenn du dein erstes Tor schießt in der Saison, was Besonderes, wenn du das 34. schießt, vielleicht nicht mehr so besonders. Ist vielleicht dann auch nochmal unterschiedlich von den Menschen, wie die damit umgehen, aber wenn dann vielleicht der Körper signalisiert, ah, okay, guck mal, ich habe jetzt wieder ein Tor geschossen, aber das war jetzt nicht dieselbe Dopaminausschüttung, warum dann vielleicht viele noch was Besonderer machen wollen, weil sie sagen, okay, hey, wenn ich jetzt einen erst tunnel und dann Tor schieße, dann zeugt es wieder von derselben Dopaminausschüttung wie damals oder so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es
aber
ist einfach
was
so.
Was ist deine Frage? Welche Frage stellst du dir gerade?
Wie sich das Verhalten verändert, wenn Dinge, die früher Dopamin ausgeschüttet haben, jetzt heutzutage nicht mehr so viel Dopamin ausschütten.
Ich weiß nicht, ob es grundsätzlich um die Menge des Dopamin, der Dopaminausschüttung geht, sondern also Dopamin ist ja so dieses Glückshormon, was genau, irgendwie ja. So auch alt, wie sagt man im Sprachgebrauch, so einfach als Glückshormon bezeichnet wird. Aber eigentlich ist Dopamin einfach nur, Gehirn sagt etwas vorher und das tritt ein. Dann kommt Dopamin. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht quasi war. Dopamin fördert auch die Lernbereitschaft, fördert die Konzentrationsfähigkeit etc. Ne? Deswegen auch wenn Gehirn sagt Gefahr entsteht, Dopamin. Brauchen wir jetzt, um zu reagieren quasi, okay? Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, das sind aber keine proved facts, ob es um die Menge des Dopamins geht. Oder halt, ne, ich bin jetzt in der Situation, kann den Ball ins leere Tor schießen. Mein Gehirn sagt vorher, ich schieße jetzt gleich ein Tor, ich erziele das Tor, Dopamin wird ausgeschüttet. Es geht nicht darum zu sagen, ich kriege jetzt den Ball, wie kann ich jetzt möglichst was ganz crazy Verrücktes machen, dass möglichst krass viel Dopamin ausgeschüttet wird. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine Vorhersage, die genauso bestenfalls eintritt. Dann Dopamin.
Ja, also es war einfach, wie gesagt, gerade nur eine Frage, die in meinem Kopf geschüttet hat, weil man ja auch häufig so sagt, gerade bei so extremen Stars und Bühnenkünstler oder sowas, dass die natürlich, wenn die jetzt vor 50.000 Leute da ein Konzert haben, dass da ja ganz viel emotional und von den Hormonen passiert, wahrscheinlich auch Dopaminausschüttung, weil es einfach so eine krasse, ja, Dopaminausschüttung in dem Fall ist, wenn da 50.000 Leute deinen Namen rufen oder dir zujubeln. Und dass dann deswegen ja auch voll viele zu Drogen irgendwann greifen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt glattes Eis wird, weil da wird sicherlich noch mehr ausgeschüttet als Dopamin.
Genau, ja,
und
also
so
das
Zeug,
ist jetzt,
ne?
Ich meine, ich glaube, das hast du ja schon auch dreimal gesagt, dass jetzt keine, nicht faktenbasiert ist, aber ist ja schon, dass da auf jeden Fall viel im Körper passiert und dass das in Anführungszeichen dein Normal ist. Und wenn du dann im Alltag bist, nie ansatzweise an dieses.
Ich glaube schon,
kommst.
Dass da auch Adrenalin eine riesengroße Rolle spielt. Damit ja. Beschäftigen wir uns jetzt gerade null. Wir haben uns jetzt ja ausschließlich, ist ja wohl klar, dass neurobiologisch ganz viele Prozesse gleichzeitig im Gehirn und im Körper ablaufen. Wir haben jetzt nur diesen kleinen Teil von diesen 2-3 Hirnarealen uns rausgepickt, was in denen passiert, wenn ein Fehler passiert. Wir haben jetzt nicht geguckt, okay, was passiert durch Druck, was passiert durch Angst, was passiert durch Gefahr und so weiter. Mhm. Das haben wir alles auf die Seite geschoben, ne? Das sind
vielleicht
natürlich
noch mal
auch Themen.
Vielleicht nochmal gesonderte Podcast-Folge. Oder wir holen ja. Dazu einen Experten in dem Bereich.
Ja.
Das wäre auch super
aber
spannend.
Jetzt rutschen wir in ein anderes Thema rein. So, also das hat ja jetzt weniger mit Fehlern zu tun, worüber wir sprechen.
Ja,
ne?
Weiß ich
in
nicht. Keine, ja,
Vorbereitung sein. Auf ein großes Konzert oder sowas, wo viele Zuschauer sind, ist ja jetzt erstmal hat wenig mit Fehlern zu tun, sondern die Vorbereitung. Genau. Fehler. Wo waren wir stehen geblieben? Wenn es jetzt wirklich noch um Fehler geht und nicht um deine Drogensucht oder sonst was du gerade für Themen aufgemacht hast?
Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber grundsätzlich ging es ja, also wir hatten es einmal vorher Thema gute, schlechte Fehler, da sind wir auch ein bisschen abgeschweift, ich weiß es nicht, weil du da gesagt hast, du willst gerne davor erstmal nochmal Fehler definieren.
Haben wir gemacht.
Deswegen weiß nicht, vielleicht aus deiner Sicht nochmal, was ist denn für dich ein guter und ein schlechter Fehler oder unterschiedliche Arten von Fehlern?
Ja, ich glaube, schon ähnlich, wie du es beschrieben hast. Also aus meiner Perspektive ein guter Fehler ist ein Fehler, wo also die Intention meiner Meinung nach die richtige war und es vielleicht eher ein technischer Fehler war. Plus ein guter Fehler ist ein Fehler, wo die Intention die richtige war und wo ersichtlich ist, was genau schiefgelaufen ist. Ja, also wenn der Steckpass jetzt nicht ankommt, dass da ersichtlich ist, war das Timing schlecht, war meine Passschärfe zu schlecht, war der Ballempfänger nicht ready, ne? Weil dann diese neue synaptische Verknüpfung stattfinden kann. Mhm. Wenn ich jetzt einen Ball vertändel, ohne erstmal ersichtlichen Grund, ist es ein schlechter Fehler, weil dann die Lösungsfindung super schwierig ist. War es jetzt Unkonzentriertheit? War es fehlende Motivation? War es Platzfehler? Also, ne, dann, das ist dann für mich eher ein schlechter Fehler. Also ein guter Fehler ist was, wo die Gründe, wo die Intention erstmal die richtige war und wo die Gründe, die potenziellen Gründe, relativ gut ersichtlich sind, damit diese Verknüpfung möglichst schnell und möglichst effizient stattfinden kann. Und abschließend vielleicht, bevor wir die Learnings zusammenfassen, ist das einer der Appelle, die ich mitgeben möchte, dass wir häufig halt Fehler ist gleich Fehler, aber das stimmt nicht, ja, dass wir anfangen, unterschiedliche Fehler auch unterschiedlich zu bewerten und demnach wahrscheinlich unterschiedlich auch coachen müssen. Genau, das war auf jeden Fall ein Punkt, der mir wichtig war, heute zu besprechen und mitzugeben. Und der zweite, mal kurz damit sauber zu machen, was ist eigentlich ein Fehler und was ist ein Erfolgserlebnis? Und wir können aus beiden lernen, aber beide bewirken unterschiedliche Sachen. Ja, ein Erfolgserlebnis festigt ein Muster, ein Fehler gibt Raum, ein Muster neu zu gestalten. Diese Aktion ist aber eine Folgeaktion, die muss ich machen. Die passiert nicht automatisch. Wenn ein Fehler passiert, kriege ich nicht automatisch ein neues Muster. Kann auch sein, wie gesagt, ich gehe in eine Anti-Haltung und kriege einfach gar kein Muster, sondern Fight-or-Flight-Syndrom, ne? Dann flüchte ich lieber aus dieser Situation raus. Genau.
Ja, das ist auch vielleicht kurz dahingehend spannend nochmal zur Podcast-Folge mit Leo Tessmann. Mit dem hatte ich nämlich auch darüber gesprochen, weil bei ihm lief sein Weg immer sehr geradlinig. Er war immer der Beste und hat immer zu den Top-Spielern gehört. Und irgendwann war das halt nicht mehr der Fall, so von jetzt auf gleich. Und also die den Podcast noch nicht angehört haben, hört da gerne rein. Super spannend, wie er auch darüber redet, weil er bewusst ja auch dann damals entschieden hat, er hört mit Fußball auch, also kurz bevor er Profi war oder auf dem Weg dahin, hat er bewusst aufgehört. Und einfach, weil er damit nicht klar kam auch, wenn es immer geradlinig läuft und dann auf einmal nicht. Und dahingehend ist ja auch, das ist ja auch, also es müssen vielleicht auch mal Sachen nicht geradlinig laufen. Also nicht ein Muss, aber ist meistens besser für die Entwicklung, weil genau dann wieder neue Muster entwickelt werden können. Okay, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Er hat auch gesprochen im Podcast, es wäre vielleicht für ihn auch mal gut gewesen, auf der Bank zu sitzen irgendwann in der Jugend. Mhm. Saß er aber halt nie. Und dann war er halt irgendwann in der U17, U19 und dann auf einmal kracht's und hat eine Situation, mit der er noch nie umgehen musste. Und deswegen manchmal, wenn Fehler in dem Kontext jetzt passieren, super wertvoll, wenn ich daraus neue Muster schaffen kann.
Ja, genau. Und dafür brauche ich einen Trainer.
Ja.
So, ich weiß, wir haben es ja auch in der Schule jetzt ein paar Mal erlebt, wo wir Sachen machen, um bewusst Fehler, also Misserfolg zu kreieren. Aber dann beginnt die eigentliche Arbeit erst, ne? Das muss natürlich dann aufgefangen werden. Die Lösung darf nicht sein, wir kreieren keine Situation mehr, in denen Kinder in Misserfolg kommen. Aber die eigentliche Arbeit, wie gesagt, beginnt halt erst danach, nachdem der Misserfolg stattgefunden hat, dabei zu unterstützen, dass eine bessere Verknüpfung stattfindet. Genau. Ja.
Vielleicht kurz, du weißt nichts von deinem Glück. Vielleicht passt es auch zum, mal schauen, ob wir danach noch groß zusammenfassen müssen oder ob aus den 5 Fragen.
Ich dachte, wir sind fertig mit Zusammenfassen gerade eigentlich.
Ja, das ist gut. Dann sind es die Fragen, die du jetzt gleich gerne noch beantworten darfst. Das hat alles auch mit Thema Fehler und so zu tun. Und zwar haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch so mit den Gästen 5 Fragen mit Tiefgang gehabt. Und die habe ich jetzt an dich, Julia.
Ich habe Angst. 5 Stück? Wie lange dauert das? Wir wollten eine schnelle halbe Stunde machen.
Ja, das geht schnell. Das sind manchmal Fragen, die du vielleicht mit einem Wort beantworten kannst.
Nein.
Zum Beispiel. Und manchmal vielleicht, wo du kurz aus musst. Aber du musst gar nicht aus, das sind aber, ja, finde ich, wertvolle Sachen jetzt noch oder wertvolle Fragen zum Abschluss. Und dann
können wir noch in die Übung des Monats gehen.
Und den magischen Dreieck.
Ja.
Und dann sind wir durch. Also, Julia, 5 Fragen mit Tiefgang an dich hier, ne? Welcher Fehler tut dir bis heute noch ein bisschen weh und warum?
Was zur Hölle? Was ist mit dir? Ich mach keine Fehler.
Okay.
Nein,
zweite,
Spaß.
Zweite Frage.
Nein. Welcher Fehler? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Ad hoc.
Dann die zweite Frage. Wann hast du zuletzt gemerkt, dass du zu hart mit dir selbst warst?
Bro, was sind das für Fragen, ey?
Das sind 5 Fragen mit Tiefgang.
Kann ich mich das nächste Mal darauf vielleicht vorbereiten?
Auf gar keinen Fall, sonst ist es ja nicht mehr authentisch hier.
Wann habe ich das letzte Mal gemerkt, dass ich zu hart mit mir bin?
Ja.
Boah, ich weiß es nicht. Wann war ich denn hart zu mir? Wann war ich hart zu mir?
Das ist die Frage an dich. Ich weiß ja nicht, wann du selber zu dir hart warst, wo du Sachen vielleicht erstmal super streng bewertet hast, wo du einen kleinen Fehler gemacht hast und dann im Nachgang, wo du sagst, ja, okay, so schlimm war es vielleicht auch gar nicht.
Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so hart zu mir.
Ist ja schön, das ist vielleicht auch die passende Überleitung zur dritten Frage. Strenger mit dir selbst oder mit anderen?
Das ist eine dumme Frage. Es gibt ja nur negative Antworten.
Auf gar keinen Fall. Das ist einfach ein Entweder-Oder.
Zu niemandem streng. Einfach, es gibt
das
ja einen
ist
Unterschied.
Eine Lüge.
Nein,
das
es gibt einen Unterschied zwischen streng und klar. Ich finde mich mit anderen sehr klar wieder. Wenn ich was sage, dann möchte ich, dass diese Aussage so klar wie möglich ist. Dass sie nicht nach rechts oder links irgendwie interpretiert werden kann.
Das ist deine subjektive Wahrnehmung.
Ja,
ja,
das ist mein Ziel, genau. Mein Ziel ist aber nicht streng sein, sondern klar.
Ja, natürlich ist es nicht dein Ziel. Mein Ziel ist es auch nicht, mich nach einem verschossenen Elfmeter aufzuregen und trotzdem mache ich es manchmal. Deswegen ist ja da. Und
ja, aber dann ist es ja muss die Frage an jemand anderen gerichtet sein, weil ich würde sagen, nein, ich bin nicht streng, weder zu mir noch zu anderen, aber ich bin klar. Und wenn ich was sage, dann ist es so.
Ja, okay.
So, ne, wir hatten jetzt mit Max ausgemacht, kein Homeoffice bis Pfingsten.
Ja.
Dann gab es die Situation, wo er sagt, oh, da wird mir Homeoffice aber besser passen. Sag ich, nein, Büro. Das ist jetzt vielleicht streng, aber ich finde es klar.
Ja, okay, vielleicht hast du einfach nur ein anderes Wording dafür.
Vielleicht,
aber
ja.
Die Frage ist ja, würdest du mit dir genauso umgehen? Also, oder machst du da vielleicht eher Ausnahmen, wenn du das jetzt als klar anstatt an streng bezeichnen würdest? Weißt du, was ich meine? Also bist du bei anderen klarer oder bist du bei dir klarer?
Es fallen mir wenige Beispiele gerade dafür ein, wo ich für mich selber so Regeln überhaupt habe. Weißt du?
Ja.
Wo es überhaupt klar zu sein gilt.
Okay, vielleicht beantwortet deshalb ja auch schon die Frage.
Ja.
Dann.
Also, ne, weil für mich selber kann ich ja viel mehr Entscheidungen treffen. So, wenn sich jetzt gerade was nicht cool anfühlt, mache ich es nicht. Oder versuche ich zumindest zu machen. Beziehungsweise, wenn ich es doch machen muss, versuche ich irgendwie halt eben nicht streng zu mir zu sein.
Mhm.
Weiß ich jetzt nicht, ob das unklar ist oder in dem Sinne klar, dass ich sage, hey, eigentlich, wenn sich was nicht cool anfühlt, will ich es eigentlich nicht machen. Wenn ich es muss ich irgendwie mit mir selber eine Lösung finden dafür.
Okay. 4. Frage. Wovor hast du mehr Angst, Fehler zu machen oder bewertet zu werden?
Naja, vor bewertet werden habe ich ja wenig keine Angst, außer vor dir. Ja, auch Fehler machen ist so ein Ding. So irgendwie, ich bin richtig fein geworden damit. Also jetzt nicht geil, okay, aber so, das. Wir hatten das ja mal ganz, ganz, ganz am Anfang in einer der ersten Podcast-Folgen so Thema Werte, ne? So für mich einer der Top-Werte ist einfach Vertrauen. Und das reframed ein Fehler super easy. Also, ne, das so, gibt einen Fehler, okay, ist blöd, aber so, einen Sinn wird der schon gehabt haben.
Ja, aber jetzt, du hast mir trotzdem im letzten Jahr, glaube ich, schon 14.000 Mal erzählt, wie, dass du voll verwundert bist, wie nervös du jetzt bist, obwohl du, also keine Ahnung, bei einem Workshop oder sonst was, da ist ja trotzdem, die Nervosität kommt ja vor irgendwas. Also, also muss ja nicht unbedingt jetzt wegen einem Fehler sein, aber da ist ja auch die Frage, okay, ist eher, weil du Angst hast, irgendwie einen Fehler zu machen oder weil du Angst hast, eine schlechte Rückmeldung zu bekommen oder einfach per se, weil es viele Menschen sind, ich habe keine Ahnung, aber deswegen, Also bei mir ist klar, ich glaube, du weißt meine Antwort, aber...
Naja, ich glaube, es kommt auch natürlich aufs Thema an, ne? Aber es geht eigentlich nicht um die Bewertung von außen. So, also das Ziel ist immer Ruhe. So, und wenn die Chance besteht, dass Unruhe entsteht, dann finde ich es nicht geil.
Mhm, so. Verstehe. Das macht Sinn.
Ja.
Ja, recht. Ja. Recht mir als Antwort. Und letzte Frage. Und das dann, glaube ich, abschließend zum Thema Fehler. Wenn du einem Spieler nur eine Sache über Fehler mitgeben dürftest, welche wäre das?
Ja, dass ein Trainer meistens die Spieler geil findet, die gut mit Fehlern umgehen können und nicht die, die weniger Fehler machen. Und um gut mit einem Fehler umgehen zu können, muss ich erstmal einen Fehler machen. Also, dass das eigentlich der gewünschte Skill ist, ein guter Umgang mit Fehlern und nicht keine Fehler. Und um guten Umgang mit Fehlern zu haben, muss ich einen Fehler machen.
Deine subjektive Wahrnehmung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Trainer das Ziel von jedem Trainer ist. Sonst würden nicht, gibt's nicht, gibt genügend Trainer da draußen, die alles vorgeben, was gemacht werden soll. Ja. Aber ja, okay.
Absolut.
Sehr schön, danke dir. Das war das erste Mal für dich.
Was ist das, ey? Das machen wir nicht nochmal.
Natürlich. Das ist cool. Das ist schön, schöne Kategorie. Ihr könnt ja gerne da.
Haben wir so 7 Minuten rausschneiden, wo ich überlegt habe.
Ach Quatsch, das bleibt drin. Bleibt drin. Das ist auch Nachdenkezeit für die Zuhörer.
Übung des Monats, hast du eine?
Übung des Monats. Übung des Monats. Toni Groß Challenge. Wenn es mit Umgang mit Druck, Fehlern und sowas geht, finde ich Toni Groß Challenge ganz cool. Ich schätze, nageln uns nicht auf den Namen fest. Wir haben denn so, ich weiß nicht, ob wir das einfach so sagen dürfen, aber für uns heißt die Toni Groß Challenge, weil tatsächlich haben wir die damals in einem Podcast von Toni Kroos gehört, weil die das immer bei Real Madrid machen. Und es sieht wie folgt aus, ist eigentlich ein Shootout. Ich glaube, wir hatten ja schon mal ein anderes Shootout, das geht ähnlich mit dem Thema Umgang mit Druck. Da ist es, dass du jetzt, weiß nicht, bis zu 5, zu 6 und ich schieße jetzt und wenn ich jetzt beispielsweise Elfmeter und wenn ich einen Elfmeter treffe, dann muss der hinter mir auch treffen. Wenn ich verschieße, dann ist bei dem hinter mir erstmal egal, ob er trifft oder verschießt. Das heißt immer, du musst halt dann bestätigen. Wenn der hinter mir trifft, muss der danach auch treffen. Wenn du dann nicht mehr triffst, bist du raus. So, das finde ich eigentlich ganz cool, so Thema Umgang mit Drucksituationen. Und dass der Druck dann erhöht wird, das kann man natürlich auch ein bisschen dynamischer machen, indem man einen Ball spielt. Und ich glaube, bei Real Madrid ist es mit 2 Kontakten. Die müssen dann einmal einen Kontakt vorlegen in diesem Kreis nach dem 16er. Und innerhalb von diesem Kreis müssen die auch schießen. Und diese Übung finde ich ganz cool als Shootout fürs Thema Umgang mit Drucksituationen. Da kann man vielleicht auch ganz gut beobachten, wie Spieler damit umgehen und wenn man vielleicht nochmal einen zweiten, dritten Durchgang spielt, wie dann das Verhalten dahingehend ist.
Cool, danke dir.
Hey, gern.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild. Magisches Dreieck, Paddy, was machen wir? Mensch, Trainer, Vorbild.
Komm, ich mach heute Mensch, nachdem du jetzt hier 5 Fragen mit Tiefgang ohne Vorbereitung beantworten musstest.
Ich habe das Gefühl, ich habe keine beantwortet, sag ich dir ehrlich, wie es ist.
Ist doch okay. Dann, es regt ja vielleicht auch die Zuhörer zum Nachdenken bei sich selber an.
Was war ein Moment, in dem du komplett aus deiner Komfortzone heraus musstest?
Boah, als ich komplett aus meiner Komfortzone raus musste. Ja, was heißt komplett? Aber es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Wir waren jetzt letzte Woche da bei dieser Messe, bei den XP Days. Es war jetzt nicht, ich habe schon häufig Vorträge auf einer Bühne gehalten vor Menschen, hat damit auch mittlerweile gar kein Problem mehr und bin da auch eigentlich gar nicht mehr nervös. Jetzt in dem Setting war es ein bisschen anders, weil das war wie so eine Messe und da gab es halt Stände, wo die Leute, die ja halt die Messe besucht haben, irgendwie bei den Ständen waren, um vielleicht dort einen Azubi-Platz zu bekommen oder sonst was. Und parallel war es halt noch so eine Gaming-Messe, wo man zocken konnte. Aber demnach war jetzt die Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf der Bühne und auf dem Vortrag. Und normalerweise bin ich natürlich gewohnt, dass mich alle anschauen. Das klingt doof. Aber dass, wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder auf einer Bühne stehe oder sowas, egal ob es als Keynote-Speaker ist oder in einem Workshop, dass natürlich die Leute zumindest so tun, als wenn es die interessiert und mir die Aufmerksamkeit schenken. Und das ist schon was, wo es anders war, wenn einfach jeder so rumstreunert und ich nebenher erzähle, aber trotzdem eigentlich, ich denke, inhaltlich wäre das jetzt gerade super wertvoll, weil es ging um Entscheidungen treffen und da waren ja viele, die vielleicht eine Ausbildung machen wollen etc. Also es ging auch um Entscheidungen treffen bei denen. Aber das war für mich schon so ein bisschen, huh, jetzt, wie gehe ich damit jetzt um? Wäre vielleicht auch was Gutes für einen Perspektivwechsel gewesen, aber daraus war schon mal wieder was, wo ich aus meiner Komfortzone raus musste. Was aber jetzt im Nachhinein trotzdem ganz cool ist, damit umzugehen und da eine Lösung zu finden, aber das, ja, war ein Thema.
Ich check.
Super. Ja, dann schließen wir den Laden, oder?
Ja, machen wir den Laden cool, dicht. Ciao, Coco.
Dann dir eine schöne Restwoche.
Gleichfalls.
Danke. Ciao.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.